SWR 2 Wissen.
My spiritual life, as I understand it now, began when I was about 7 years old, and it was distinctly unspiritual.
Mein spirituelles Leben, so wie ich es heute begreife, begann, als ich 7 Jahre alt war. Und es war alles andere als spirituell.
What had happened was that I had temporal lobe epilepsy, or complex partial seizures.
Ich hatte Schläfenlappenepilepsie und bekam epileptische Anfälle. Ich war in einem katholischen Waisenhaus untergebracht und ich erwachte mitten in der Nacht. Sehr seltsame Dinge passierten um mich herum.
I had a number of out-of-body experiences.
Ich hatte außerkörperliche Erfahrungen.
But I would go out of my body, look down and see myself from a position, you know, a little less than a meter below the ceiling.
Dabei ging ich aus meinem Körper heraus und blickte von einer Position knapp unterhalb der Zimmerdecke auf mich herab.
Was dem amerikanischen Bewusstseinsforscher Todd Murphy im Alter von 7 Jahren widerfuhr, könnte durchaus einen handfesten Hintergrund haben. Unter dem Begriff Neurotheologie versammeln sich unterschiedlichste wissenschaftliche Theorien und Methoden, die spirituelle und mystische Erfahrungen zu erklären versuchen. Was passiert im Gehirn des Menschen, wenn man zum Beispiel Engelserscheinungen hat oder außerkörperliche Erfahrungen, wie der Wissenschaftler Todd Murphy? Können Spiritualität und mystische Erfahrungen mit den Erkenntnissen der Neurowissenschaft enträtselt werden? Vielleicht gibt es ja im menschlichen Gehirn so etwas wie eine Region für mystisches Erleben.
Gott im Kopf. Die Neurobiologie spiritueller Erfahrungen. Eine Sendung von Sven Arnert.
I don't believe there is a God spot.
Ich glaube nicht, dass es so etwas wie einen Gottespunkt oder ein Gottesmodul im Gehirn gibt. Die Hirnregionen, die Gotteserfahrungen hervorrufen, sind ganz normale Hirnregionen. Sie arbeiten nur ungewöhnlich.
Todd Murphy ist Bewusstseinsforscher, ehemaliger Mitarbeiter des kanadischen Kognitionswissenschaftlers Michael Persinger und Entwickler von angeblich bewusstseinsverändernden Helmen. Weiterentwicklungen von Persingers experimentellem Coran Helmet. Mit dieser auch Gotteshelm genannten Vorrichtung wurde die Neurotheologie zum kontroversen Medienthema. Michael Blume.
Persingers sogenannter Gotteshelm war eine lange Zeit ein großer Liebling der Medien, denn es schien genau in diese technischen Vorstellungen zu passen. Es gibt eine Stelle am Gehirn, bei laut Persinger der Schläfenlappen, und wenn man den reizt mit Magnetspulen, dann werden die Menschen religiöse, spirituelle Erfahrungen machen. Das war einfach zu schön, um wahr zu sein. Das wurde sogar verkauft, also man konnte sich dann solche Drahtgestelle selber kaufen, um sich spirituelle, religiöse Erfahrungen auf Knopfdruck zu beschaffen, und war lange Zeit sehr populär.
Persinger vertritt die These, dass besonders bei Epilepsiepatienten elektrisch stimulierte Hirnregionen spirituelle Erlebnisse auslösen können. Im Fokus steht hierbei der Temporallappen, der eine Reihe von Strukturen aufweist, die im Zusammenhang mit Wahrnehmung, kognitiven Fähigkeiten und dem Gefühlsleben stehen. Ein Ort, der nach Persingers Überzeugung spirituelles Empfinden begünstigen könnte.
Tatsächlich ist es so, dass man durch Hirnforschung zwar nicht Gott erkennen kann, aber man kann viel über Religion lernen oder über Spiritualität.
Für den Religionswissenschaftler und praktizierenden Christen Michael Blume waren Gotteshelme und ähnliche Experimente, die Vorgaben, dem Geheimnis spiritueller Erfahrung auf die Schliche zu kommen, zunächst Unfug. In seinem Buch Neurotheologie – Hirnforscher erkunden den Glauben ist er den Verbindungen von Neurowissenschaft und Glauben auf den Grund gegangen und forscht seitdem an der Schnittstelle von Spiritualität, magischem Denken und Neurowissenschaft.
Ganz knapp gesagt, wenn wir den Fernseher auseinandernehmen, dann entdecken wir darin nicht die Nachrichtensprecherin, aber wir können immerhin lernen, wie das Bild der Nachrichtensprecherin zu uns in die Wohnung kommt. Der Begriff der Neurotheologie entstand in den 80er Jahren. Damals stießen die ersten Hirnforscher auf das Thema Religion Und wie das häufig so ist, war da gleich eine Begeisterung dabei. Jetzt endlich könnte man Gott im Gehirn festmachen. Da gab es also die unterschiedlichsten Varianten, die gingen auch weit durch die Presse. Und da entstand eben der Begriff der Neurotheologie. Also die Frage, kann ich aus der Hirnforschung Aussagen über Gott ableiten?
Einigkeit besteht darüber, dass bestimmte Prozesse im Gehirn spirituelle Erfahrungen wie auch andere Empfindungen auslösen oder begünstigen können. Ob sich aber mystische Erlebnisse genau verorten lassen? Diese Frage ist nach wie vor offen.
Es ist tatsächlich so, dass wir heute sagen können, auch religiöse und spirituelle Erfahrungen finden im Gehirn statt. Ja, das war damals eine große Sensation, aber eigentlich ist es klar, also wenn wir den Apfelkuchen essen, dann findet auch was in unserem Gehirn statt. Und genauso ist es aber mit religiösen, spirituellen Erfahrungen. Das heißt, man kann sozusagen beobachten, welche Gehirnfunktionen sind dabei aktiv, wann sind die aufgetreten und wie lassen sie sich vielleicht auch anregen. Von dem her haben wir quasi besser gelernt zu verstehen, warum der Mensch auch ein religiöses und spirituelles Wesen sein kann.
Aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersuchen neurotheologische Ansätze spirituelles Erleben und schauen dabei auf neuronale Wechselwirkungen. Der Hirnforscher Andrew Newberg entwickelte ein neurobiologisches Modell zum Verständnis der Erzeugung mystischer spiritueller Zustände. Bei Meditierenden, die sich darauf konzentrieren, störende Umwelteindrücke auszuschalten, wird der Präfrontalkortex, der sich auf der Stirnseite des Gehirns befindet, aktiviert. Während der Meditation wird das Reizempfinden im rechten Teil dieser Region reduziert. Der Kognitionswissenschaftler Michael Persinger hat diese Idee aufgegriffen. Er vertritt die Auffassung, dass religiöse wie spirituelle Erfahrungen auf kurzzeitige elektrische Entladungen in diesem Bereich des Gehirns zurückzuführen sind. In zahlreichen Versuchsreihen beobachtete Persinger bei Probanden, die über am Kopf befestigte Elektroden stimuliert wurden, spirituelles Erleben wie Engelserscheinungen, religiöse Ekstase und Nahtoderlebnisse. Todd Murphy erklärt, welche Hirnregionen hierbei im Spiel sind.
Basically, there are a few brain parts that are involved in spiritual.
Im Grunde sind nur einige wenige Hirnregionen bei spirituellen Erlebnissen aktiviert. Die Amygdala, das emotionale Zentrum des Gehirns, und der Hippocampus, eine auf Denkprozesse ausgerichtete Struktur, eher auf der rechten Seite.
Zusammenhänge zwischen spirituellem Erleben und Epilepsie finden sich auffällig bei heiligen und biblischen Gestalten. Der alttestamentarische Prophet Ezechiel hat alle Züge eines Konvertiten, der durch epileptische Schübe zu Gott fand. Die folgenreiche Konversion des Saulus zum Apostel Paulus kann so als Krankengeschichte eines Epileptikers gelesen werden. Auch Dostojewski, der mit seinen biblischen Dämonen zu kämpfen hatte, war Epileptiker. In seinem Buch Sacred Pathways – Geheiligte Bahnen dokumentiert Todd Murphy seine Arbeit über mystische Erlebnisse und deren neurowissenschaftliche Spuren. Er ist ein Grenzgänger zwischen Esoterik und Neurowissenschaft. In seiner Jugend hatte er zahlreiche spirituelle Erlebnisse, die ihn sein Leben lang begleitet und motiviert haben, die Zusammenhänge von Gehirn und mystischen Erfahrungen zu verstehen.
Ich hatte immer wieder eine Erfahrung, die man Makropsia nennt. Alles Wahrgenommene erscheint größer und weiter weg. Ein 2 Meter hoher und 2 Meter entfernter Gegenstand wuchs in meiner Vorstellung auf 20 Meter an und schien 20 Meter von mir entfernt zu sein.
Unter dem Namen Shakti oder Shiva-Helm vertreibt der Persinger Schüler Drahtgestelle, die spirituelle Erlebnisse für den Hausgebrauch ermöglichen sollen. Sie funktionieren ähnlich wie die sogenannten Mind Machines, die mit pulsartigen Licht- und Tonfolgen die Hirnwellen beeinflussen und andere Bewusstseinszustände hervorrufen sollen. Todd Murphy sieht sich als Bewusstseinsforscher in eigener Sache. In Seminaren und Vorlesungen, die auch im Internet verfügbar sind, führt er Interessierte in die faszinierende Welt der Neurotheologie ein. Wie funktioniert nun ein solcher Gotteshelm? Kaufpreis $300.
set up a quiet and comfortable environment to do it in. So, you know, don't do it in your car when you're driving.
Mach es dir an einem ruhigen Ort bequem. Niemals beim Autofahren. Lass deine Gedanken schweifen. Benutze diese Sitzung nicht zweckgebunden. Nimm dir nicht vor, dabei zu meditieren. Mach dir keine Gedanken, was du tust. Sei einfach da. Entspann dich und lass es geschehen.
Relax, 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 relax. Allow it to happen.
Was auch immer bei einer Sitzung mit dem Drahthelm imaginiert wird. Das menschliche Gehirn wird bei diesem spirituellen Selbstversuch zum Gegenstand einer Suche nach Spiritualität oder sogar Erleuchtung. Wissenschaftlich ist das nicht belegbar. Für Michael Blume ein anregendes Kuriosum im neurotheologischen Grenzbereich zur Esoterik.
Was Persinger eigentlich entdeckt hat, war nicht, dass man mit bestimmten Magnetspulen religiöse Erfahrungen auslösen kann, sondern was er aufgezeigt hat, war, dass wenn sie Menschen in einen Raum tun, ihnen einen Helm aufsetzen, es dunkel machen und die Leute im weißen Kittel sagen, jetzt passiert gleich was, erzählen Sie mir später was, dass dann im Gehirn tatsächlich eine ganze Menge passiert. Und insofern hat er sozusagen durch diesen Gotteshelm eine wunderbare wissenschaftliche Anekdote geschaffen, die zwar wissenschaftlich sich nicht gehalten hat, die aber immerhin dazu beigetragen hat, dass wir gesehen haben, Mensch, das Hirn bringt ja tatsächlich solche Erfahrungen hervor.
Todd Murphy möchte klarstellen, dass diese Form spiritueller Erfahrung lediglich ein Versuch ist, das Gehirn in seiner Funktionsweise zu verstehen, nicht eine wohlfeile Möglichkeit, das Urlicht oder den Allmächtigen per Knopfdruck anzuschalten.
The line of research that I have been participating in is open about the fact that it offers no proof for or against the existence of God.
Wir können weder einen Beweis für noch gegen die Existenz Gottes bieten. Was wir belegen ist, dass Gottes Erfahrungen mit Hirnaktivitäten zusammenhängen. Wir können diese Erfahrungen im Labor experimentell erzeugen. Heißt das, dass diese Erfahrungen im Gehirn entstehen? Oder heißt es, dass das Gehirn eine direkte Verbindung zu höheren Bewusstseinsformen hat und eine Gotteserfahrung ermöglicht? Beide Interpretationen sind denkbar. Die Kirche würde sagen, dass Gott durch das Gehirn spricht, während Skeptiker oder Atheisten sagen würden, dass Gott nichts weiter als eine Funktion des Gehirns ist.
Das Phänomen der Entkörperlichung oder andere mystische Erfahrungen betrachten Hirnforscher wie Gerhard Roth unter dem Blickwinkel neuronaler Fehlfunktionen, zum Beispiel als Ursache einer Unterversorgung mit Sauerstoff oder bedingt durch Verletzungen im Bereich des Parietalkortex. Dazu gehören auch Nahtoderfahrungen. Hier ein anonymisiertes Beispiel, das typisch ist für diese existenzielle Form einer außerkörperlichen Erfahrung.
Ich hörte Sie sagen, mein Herz habe aufgehört zu schlagen. Aber ich war oben an der Decke und schaute herunter. Ich konnte von dort alles sehen. Ich schwebte dicht unter der Decke. Und als ich meinen Körper sah, wusste ich erst nicht, dass ich das war. Dann merkte ich es, weil ich meinen Körper erkannte. Ich ging hinaus auf den Gang und sah meine Mutter weinen. Ich fragte sie, warum sie weinte, aber sie konnte mich nicht hören. Die Ärzte dachten, ich sei tot.
Über Gottes- und Nahtoderfahrungen möchte der Philosoph Thomas Metzinger keine Aussagen machen. Vielmehr darüber, ob Spiritualität als wissenschaftliche Praxis möglich ist. Ausgehend auch von seinen eigenen mystischen Erfahrungen sucht er in einer auf Selbsterkenntnis ausgerichteten Spiritualität eine Alternative zur religiösen Praxis der etablierten Kirchen. Grundlage einer solchen weltlichen Spiritualität ist zunächst einmal seine Idee eines Selbstmodells vom Ich. Darin wird das Verhältnis von Außen- und Innenwahrnehmung des Menschen grundlegend erörtert.
Wenn man die besten Theorien über das Gehirn, die wir im Moment haben, zur Grundlage macht, dann ist Wahrnehmen so etwas wie eine kontrollierte Form des Halluzinierens. Das heißt, wir haben in uns ganz starke Erwartungen und Vorannahmen darüber, was wir als nächstes sehen werden, was wir als nächstes empfinden werden. Das heißt, ein Modell der Wirklichkeit und ein Modell des Selbst in dieser Wirklichkeit läuft in unserem Gehirn. Das kann sehr abstrakt sein und macht Vorhersagen.
Für Thomas Metzinger gibt es so etwas wie einen subtilen Körper, den man Seele nennen könnte. Er nennt es reine Information, die im Gehirn fließt. Wenn es zu Störungen in diesen Selbstmodellen kommt, ist der Grad zwischen Spiritualität und psychischen Problemen oft sehr schmal. Außerkörperliche oder Nahtoderfahrungen sind individuelle spirituelle Erlebnisse, die sich empirisch nicht belegen lassen. In Psychiatrie und Neurologie werden solche Erlebnisse aber auch als Teil eines Traumas oder tatsächlich als Defekt erkannt. Es könnten sich depressive Störungen oder andere Stressphänomene dahinter verbergen. Bei Parkinson-Kranken wird die tiefe Hirnstimulation zu Therapiezwecken mit nachweisbaren Erfolgen angewandt. Hierbei werden kleine Elektroden in die krankhaft veränderten Strukturen implantiert, die wie eine Art Störsender funktionieren, mit Hilfe elektrischer Reize die Motorik regulieren und somit helfen, die betroffenen Muskelpartien zu entkrampfen. Mit leichten Stromstößen lassen sich bestimmte Bereiche des Gehirns stimulieren oder hemmen. Auch bei Depressionen werden diese Verfahren erfolgreich angewendet. Abseits dieser klinischen Verfahren untersucht vermehrt auch die Meditationsforschung die Zusammenhänge von meditativer, aber nicht zwangsläufig spiritueller Praxis und deren Einfluss auf die Gehirnstruktur.
Meditation ist eine Praxis, aber eben eine formale Praxis. Das heißt, es ist eine Form des Erkenntnishandelns. Leuten, die sowas machen, geht es nicht darum, etwas zu glauben, sondern darum, etwas möglicherweise zu wissen. Aber die Form der Erkenntnis ist eine besondere. Es könnte auch sein, dass verwässerte Versionen von so einer Mac-Mindfulness-Wellness-Spiritualität Leute dazu verführen, eben ihr Leben nicht wirklich zu ändern und nicht die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen, sondern einfach nur, indem sie zweimal täglich meditieren, den Schaden zu reparieren, den sie so in der Berufswelt dauernd erleiden müssen. Dass es rein therapeutisch ist. Das war aber nicht das, worum es am Anfang ging. Und das ist auch nicht das, worum es im Kern ginge.
Meditation ist für Metzinger eine fortgeschrittene philosophische Praxis, mit der wir Bewusstsein und Denkfähigkeit erweitern können. Eine erweiterte Form der Selbsterkenntnis. Da stellt sich die Frage, was passiert in unseren neuronalen Strukturen, während wir meditieren? Wie verändert sich unser Gehirn, wenn wir eine bestimmte Zeit Innen- und Außenwelt verschmelzen lassen? Der Psychologe Ulrich Ott geht diesen Fragen seit Jahren in empirischen Studien nach.
Wir versuchen durch externe Stimulation Gamma-Aktivität im EEG zu induzieren. Ja, multimodale Gamma-Induktion nennen wir das ganze Projekt. Wir haben jetzt dazu Audiostimuli entworfen, die mit verschiedenen Reizen arbeiten. Das sind amplitudenmodulierte Sinustöne mit 40 Hertz moduliert oder es sind binaural Beats, wo sie zwei verschiedene Frequenzen rechts und links hören und hören dann so bei 40 Hertz so ein Klopfgeräusch.
Ulrich Ott ist einer der renommiertesten deutschen Meditationsforscher. Er führt durch das Bender-Institut an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, eine Mischung aus Arztpraxis und Experimentallabor. Hier werden Probanden in Langzeitstudien im Zustand der Meditation untersucht. Wie verändert sich das Gehirn bei meditativer Entspannung? Gibt es Regionen, die sich markant verändern?
Das Bender-Institut of Neuroimaging ist ein Bildgebungsinstitut. Das heißt, wir haben hier einen Magnetresonanztomographen, mit dem wir Experimente durchführen, Studien im Fachbereich Psychologie. Wir interessieren uns für die Vorgänge im Gehirn, beim Denken, beim Fühlen, machen Experimente, indem wir Probanden in der Magnetröhre stimulieren mit diversen Reizen und dann schauen, wie reagiert das Gehirn darauf. Man kann schauen, wenn jetzt Leute sich beispielsweise auf den Atem konzentrieren, welche Hirnregionen dabei aktiviert werden und wie sich dieses Training auch über längere Zeit auswirkt auf die Hirnstruktur. Also welche bestimmten Regionen im Gehirn zum Beispiel dicker oder dichter sind durch das Training, durch die Übung.
Erlebte Spiritualität ist nicht das Ziel, sondern ein willkommener Nebeneffekt dieser Studien, die sich maßgeblich auch mit Yoga als meditativer Praxis auseinandersetzen. So wurden in Studien beispielsweise Veränderungen in bestimmten Hirnstrukturen in der grauen Substanz, dem Körper der Nervenzellen oder der weißen Substanz festgestellt. Das bewirkte eine markante Veränderung der Innenkörperwahrnehmung und Emotionsregulation der Probanden.
Die spirituellen Erfahrungen spiegeln sich darin nicht direkt wider. Es ist eher so, dass sich dann darin widerspiegelt, was die Personen geübt haben, also die Technik der Meditation. Ja, nicht eine konkrete Erfahrung, die auch relativ selten auftritt, zum Beispiel von so einem spirituellen Einheitserleben. Es wird auch da versucht, tatsächlich Korrelate zu finden. Das sind aber nicht die Hirnstrukturen, sondern das ist die funktionelle Konnektivität zwischen verschiedenen Hirnregionen. Ja, da kann man sehr schön sehen, dass wir normalerweise im Alltagsbewusstsein, aber auch bei fokussierender Meditation, haben wir einen ständigen Wechsel zwischen einer aufmerksamen, nach außen gerichteten Aufmerksamkeit und so einem nach innen bezogenen Wegdriften.
Dieser klinisch simulierte Zustand, geistig hellwach und doch in einer Innenwelt versunken, beschreibt sehr gut die Welt tibetischer Mönche. Im Alter von 26 Jahren hatte der Molekularbiologe Mathieu Ricard seine akademische Laufbahn abgebrochen, reiste in den Himalaya und wurde Buddhist. Heute ist Ricard selber praktizierender Lama und zählt als Berater zum engsten Kreis des Dalai Lama. Der Hirnforscher Richard Davidson untersuchte in seinem Labor mit Hilfe funktioneller Magnetresonanztomographie Ricards Gehirn. Was kann man bei einem meditierenden Mönch beobachten, wenn er sich in den Zustand vorbehaltlosen Mitgefühls versetzt? Während intensiver und in der Praxis geübter Meditation kommt es zu einem erheblichen Zuwachs an Gammawellen, jener Hirnströme im Bereich von über 30 Hertz, die charakteristisch sind für kognitive Höchstleistungen des Denkapparats. Besonders aktiv ist bei den Meditierenden der linke Frontallappen, was auf höhere Konzentration verbunden mit positiven Gefühlen wie Zuneigung und Mitgefühl schließen lässt. Während die Tätigkeit jenes Hirnareals, welches Informationen der Sinne verarbeitet, die der räumlichen Orientierung dienen, zurückgeht. Damit kann sichtbar gemacht werden, was Meditierende seit vielleicht Jahrtausenden erfahren und beschreiben. Geistig hellwach und gesammelt, jenseits von Raum und Zeit, erfahren sie sich als vereinigt mit einem umfassenden Bewusstsein, das man spirituell nennen könnte.
Was wäre daran schlecht, wenn Zustände, die sonst nur Mönchen oder Nonnen zugänglich wären, auch normalsterblichen Leuten leichter zugänglich wären? Das Problem dabei ist nur der Kontext, in dem das geschieht. Wenn es dabei einfach um Konsum von irgendwas Interessantem geht, dann ist es lächerlich und oberflächlich.
Ein breiter Graben tut sich auf zwischen der von Thomas Metzinger geforderten Spiritualität und den unzähligen esoterischen Annäherungsprozessen an spirituelle Erlebniswelten. Welche neuronale Verkettung ermöglicht spirituelle Erleuchtung? Für Religionsskeptiker wie Metzinger ist diese Frage eher irrelevant. Stellvertretend für viele wissenschaftszentrierte Bewusstseinsforscher zählt für ihn die realistische Qualität solcher, zum Beispiel außerkörperlicher Erfahrungen. Kann ich das Erlebte erkenntnistheoretisch nutzen?
Ich glaube, der wichtigste Punkt, den man da nennen sollte, ist, dass Erleben nicht dasselbe ist wie Wissen. Wenn ich sturzbetrunken bin und ich sehe rosa Mäuse, dann heißt es nicht, dass es rosa Mäuse gibt. Wenn ich LSD nehme und sehe den lieben Gott, dann heißt es nicht, dass es den lieben Gott gibt. Wenn ich auf ein langes Meditationsretreat gehe und erkenne das klare Urlicht der Lehre oder werde von ihm erkannt, dann folgt daraus noch lange nicht, dass es so etwas auch wirklich gibt. Das ist nur eine Interpretation, die nach der Erfahrung kommt. Das wären die eigentlich interessanten Fragen.
Es gibt auch Leute wie der Thomas Metzinger zum Beispiel, der sagt, das ist das Gegenteil. Religion ist das Gegenteil von Spiritualität. Und er sieht eigentlich eher eine sehr enge Verbindung zwischen Spiritualität und Wissenschaft, weil das Spirituelle will ja empirisch sozusagen auf Erfahrung ausgerichtet Wahrheiten ergründen, so wie die Wissenschaft das auch will, während die Religion quasi nur Wahrheiten verkünden will, ohne sie zu überprüfen.
Wenn Thomas Metzinger vor einem Ausverkauf spiritueller Ideen warnt und intellektuelle Redlichkeit ins Spiel bringt, dann auch vor dem Hintergrund sich spürbar lehrender Kirchen. Spirituelles, magisches und religiöses Erleben werden in unserer Leistungsgesellschaft zu einem entspannenden ESO-Zeitvertreib mit Wellnesscharakter, meist ohne philosophischen Erkenntniswert. Die Skepsis gegenüber den offiziellen Kirchen schafft zudem viel Platz für Patchwork-Religionen, esoterische Heilslehren und mitunter weichgespülte Instant-Erleuchtung. Ulrich Ott.
Ja, da gibt es schon viele Anbieter, die sich auf diesem Markt tummeln und dann sehr vieles versprechen, was da an Effekten hervorgerufen werden kann. Wenn ich dann entsprechend viel Geld investiere und die Erwartung habe, dass es eintritt und dann auch mit entsprechend viel Zeit damit übe, kann es natürlich auch sein, dass das dem einen oder anderen widerfährt, das Glück, dass sich diese Versprechungen erfüllen. Aber so eins zu eins wüsste ich nicht, dass da bis jetzt ein System besteht, was quasi Erleuchtung garantiert mit Geld-Zurück-Garantie.
Ende der 1960er Jahre experimentierte eine ganze Generation mit LSD und anderen psychoaktiven Drogen, um neue, ferne Bewusstseinswelten kennenzulernen. Die Suche nach Gott und letztlich nach dem erweiterten Ich wurde zur Revolte gegenüber einer als verlogen empfundenen Welt politischer und religiöser Zwänge. Heute werden kontrollierte Versuche mit psychoaktiven Stoffen in der Psychiatrie eingesetzt, um zu heilen.
Thorsten
Passi, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule in Hannover, ist Gastprofessor an der Harvard University und erforscht unter anderem die Verbindungen von mystischer Erfahrung und Suchttherapie.
Ich muss zugeben, dass ich jetzt weniger mit Religionswissenschaftlern zu tun habe, sondern hauptsächlich mit empirischen Forschern. Und die haben nicht selten auch ja mit Psychedelika, also LSD, Psilocybin und so weiter zu tun, diese Forschungen. Und da sind wir immer in diesem Grenzbereich unterwegs. Das heißt also, fast alle dieser Forscher haben schon teils selber, aber mindestens an Patienten auch gesehen, dass diese mystischen Erfahrungen vorkommen, dass die eine enorme Einwirkung auf die Persönlichkeit haben können. Und einige von denen sprechen die auch als spirituelle Erfahrungen an, weil sie einen vielleicht ein Stück weit inspirieren, bewusster auf die eigene Entwicklung und damit auch bewusster auf die Ausrichtung des eigenen Menschseins zu achten.
Ob Gott nunmehr ein Hirngespinst ist oder reine Glaubenssache, bleibt eine Frage persönlicher religiöser Überzeugung und wird nicht abschließend durch die Neurowissenschaft geklärt werden können. Spannend bleibt allerdings die Frage, warum so viele Menschen auf der Suche nach spirituellen Erfahrungen sind und was diese Erfahrungen im neuronalen Netzwerk des Gehirns verändern. Die Antworten werden nicht Gotteshelme oder ähnliche Versuchsanordnungen geben können. Sie sind lediglich Werkzeuge, um die Funktionsweise des Gehirns zu begreifen. Eine dieser Funktionen ist möglicherweise die Erkenntnis, dass allein mit rationalen Mitteln die Welt nicht erklärt, geschweige denn entzaubert werden kann.